Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen ersten Sonntag nach Epiphanias steht im Johannesevangelium im ersten Kapitel. Am nächsten Tag stand Johannes, der Täufer, abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo ist deine Herberge? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus sprach zu ihm, komm und sieh es. Jesus sah Nathanael kommen und sagte von ihm, siehe, ein rechter Israelit, an dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum, du wirst noch Größeres als das sehen. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Liebe Gemeinde, wie hat das eigentlich bei euch angefangen? Wie war das damals, als du Papa kennengelernt hast? Wenn Kinder so fragen, dann fragen sie nach ihrer eigenen Geschichte. Sie wollen wissen, woher komme ich eigentlich? Was ist eigentlich mein Platz im Leben? Und solche Fragen sind für die eigene Standortbestimmung sehr wichtig. Und auch für uns Erwachsene ist es gut, sich die eigene Familiengeschichte immer wieder einmal vor Augen zu halten. Auch die ersten Christen haben sich diese Frage gestellt, haben nach den eigenen Anfängen gefragt. Wie war das damals, als die ersten Menschen Christen wurden? Wie sind die ihres Glaubens gewiss geworden? Wie sind wir selber eigentlich Christ geworden? Wie hat das bei uns damals angefangen? Die Antwort dieser Geschichte strahlt etwas phänomenal Unkompliziertes aus. Wir finden ganz einfache, für einen Theologen geradezu beleidigend einfache Wortfolgen. Suchen, kommen, sehen, finden, bleiben. Diese Worte führen zum Glauben. Es fehlen die Krisen, es fehlt das Hin und Her und die Diskussionen und der Zweifel. Stattdessen diese fast reibungslos ineinandergreifenden Vorgänge aus der Mitte unseres Lebens. Suchen, kommen, sehen, finden, bleiben. Ganz normale Tätigkeiten des Alltags bilden die Straße, auf der Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Ganz normale Dinge. Und Jesus ist da. Und darum passiert so viel. Darum kriegt dieser Alltag plötzlich eine ganz neue Perspektive. Wenn Jesus da ist, dann ist Gott mitten in dieser Welt. Und das lässt diese Welt in einem neuen Licht leuchten. Das lässt zuweilen den Himmel offen stehen. Und darum können Menschen zum Glauben kommen. In der Tat, so läuft es. Johannes bringt es wie so oft genial einfach und deshalb einfach genial auf den Punkt. Er ist der große Hindurchschauer unter den Evangelisten. Er hat die Gabe des einfachen Blicks. Er lässt das, was uns an Begleitumständen so unheimlich bedeutsam erscheint, was unsere ganze Aufmerksamkeit schlucken möchte, einfach weg, geht geradewegs auf die Sache zu und legt sie für uns frei. Kommen, sehen, finden, bleiben. Darum geht's. Das andere, die Biografie und die Einzelfragen, das spielt auch eine Rolle. Aber wirklich ankommen tut es nur auf diese Dinge, wenn Menschen zum Glauben kommen sollen, suchen, kommen, sehen, finden, bleiben bei Jesus. Fangen wir mit dem ersten an. Kommt. Wie kommen Sie zu Jesus? Wie werden Sie auf ihn aufmerksam? Die Welt dreht sich ja auch einfach weiter, als er geboren wird. Sie hält nicht den Atem an. Das war damals so und so ist es auch heute. Am Anfang steht der Zeuge, steht der Prophet Johannes. Er ist das Bindeglied zwischen den Testamenten. Er spricht von Jesus, indem er sich auf das Wort der Schrift Alten Testaments beruft. Die Heilige Schrift ist auf dem Weg zum Glauben bis heute unverzichtbar und unersetzlich. Wir müssen unseren Glauben im Wort Gottes verankern. Wenn wir mit der Bibel leben, dann wirkt sie wie eine Brille, könnte man sagen. Sie hilft uns im Alltag, Gottes Spuren zu finden, die Welt als Gottes Welt zu entdecken und zu begreifen. Johannes sieht in Jesus das Opferlamm, das die Sünden der Welt trägt. Sein Zeugnis bewegt zwei von Johannes Jüngern dazu, nun ihrerseits Jesus nachzufolgen. Am Anfang steht das Zeugnis der Heiligen Schrift. Weiter geht's, suchet. Nun fragt Jesus sie, was sucht ihr? Eine ganz wichtige Frage. Auf welche Frage meines Lebens soll Jesus eigentlich die Antwort sein? Was suchen wir? Ein bisschen Befriedigung religiöser Gefühle? Lösungen für den Alltag? Eine tröstliche Geschichte für unsere metaphysische Heimat und Orientierungslosigkeit? Das gute Leben? Jesus fragt die beiden, damit sie sich darüber klar werden, was sie eigentlich wollen. Und sie fragen, wo wohnst du? Eine gute Frage. Sie suchen nicht etwas, sondern sie suchen ihn. Es geht ihnen um Beziehung, nicht um Benutzung. Sie sagen, wir wollen das Leben mit dir teilen. Wir haben von dir einen Eindruck gewonnen, der die Sehnsucht nach dem Leben in uns geweckt hat. Wir suchen das Geheimnis deines Lebens. Wir suchen die Quelle, aus der du lebst. Wir suchen die Gemeinschaft mit dir, weil wir das Angebot der Versöhnung annehmen wollen. Und wir erkennen, in dir sind Gott und Mensch nicht länger getrennt, sondern vereint. Und darum fragen wir dich, wo du wohnst. Wo können wir dich verorten? Wo ist der Ort in dieser Welt, wo Gott und Mensch versöhnt werden, wo meine Sehnsucht nach Ganzheit gestillt wird? Seht. Jesus lädt sie ein. Kommt und seht. Er überschüttet sie nicht mit einem Wust von Gedankengängen, sagt ihnen nicht etwa, dass sie erst einmal die Top 10 Regeln der christlichen Lebensführung lernen müssen. Er drängelt nicht, dass sie nun aber den nächsten Schritt machen müssen, sondern er lädt sie ein. Vorbehaltlos, ohne Kleingedrucktes. Bei mir seid ihr willkommen. Kommt und seht. Ihr werdet dann selbst erleben, was es mit dem Glauben auf sich hat. Wichtig ist natürlich, dass es auch etwas zu sehen gibt. Anonymes Christentum, Christsein, das sich von seiner nichtchristlichen Umwelt nicht zu unterscheiden vermag, das ist wenig hilfreich. Aber das ist wichtig. Glaube entsteht zuerst an Beziehungen. Kaum einer, der hier sitzt, ist dadurch Christ geworden, dass er irgendwo ein Buch über den christlichen Glauben gelesen hat und dann beschlossen hat, jawohl, das ist jetzt meins, ich werde Christ. Christsein beginnt auch nicht damit, dass man bestimmte Wahrheiten zur Kenntnis nimmt und diese bejaht, sondern am Anfang unseres Christseins steht in aller Regel die Beziehung zu einem Menschen. Vielleicht sind es die eigenen Eltern oder die Großeltern oder Freunde, die einen beeindrucken. Und diese Menschen sind uns zu einem Zeugen Jesu Christi dadurch geworden, dass sie uns an ihrem Leben und an ihrem Glauben teilhaben lassen. Man ist eine Wegstrecke mit uns gemeinsam gegangen. Wir durften bei ihm oder ihr lernen, was es mit Christsein auf sich hat. Es geht zuerst um Beziehung. Es geht darum, das Leben zu teilen. Da kommen später dann auch Erkenntnisse dazu und man wird auch den Glauben bedenken und sich mit Glaubensfragen auseinandersetzen, keine Frage. Aber am Anfang und elementar, wie es der Evangelist hier beschreibt, geht es darum, dass du eingeladen wirst, bei Jesus das Leben zu lernen. Also das kennenzulernen, was Jesus unter echtem Leben versteht und mit Jesus Leben zu teilen. Bleibt. Jesus lädt sie ein und sie bleiben. Es ist nicht nur eine flüchtige Stippvisite, es wurde Jüngerschaft. Das Wort bleiben hat im vierten Evangelium eine besondere Bedeutung. Bei Jesus bleiben, das bedeutet, ihn nicht nur zu hören, wie man sich so allerlei anhört, an Worten und Meinungen, sondern es bedeutet, ihm auch zu gehören, so wie sie vorher zu Johannes, dem Täufer, gehört hatten. Selig sind die, die meine Worte hören und bewahren, sagt Jesus. Und mehr noch, wer bei Jesus auf den Appetit gekommen ist, der wird zum Missionar. Jesus formuliert das im Weinstock-Gleichnis, auch im Johannesevangelium so. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, und wer in mir bleibt, da ist es wieder, der bringt viel Frucht. Was einem wichtig geworden ist, das behält man nicht für sich. Der Reichtum des Glaubens will nicht gehortet, sondern er will geteilt werden. Die eigene Freude und Dankbarkeit und Hoffnung, die muss raus. Da müssen auch die Menschen hören, die mir etwas bedeuten. Und darum spricht Andreas ganz natürlich mit seinem Bruder, du Simon, wir haben die Entdeckung unseres Lebens gemacht. Er ist der Messias, den brauchst du auch. Klingt wieder so einfach bei Johannes, nicht? Diese einfachen, unumwundenen Sätze, ganz und gar unspektakulär, ohne all den Zwiespalt, den wir jeweils dazwischen vermuten würden, als wollte Johannes sagen, die Liebe führt zur Mission. Mission beginnt nicht mit Methoden oder Rhetorikseminaren, sondern mit einem Herzen voller Liebe zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Einer hat ihn gefunden, sein Bruder kennt ihn auch nicht. Was sollte er auch sonst tun? Was liegt näher? Er führt ihn zu Jesus. Das ist so, als ob man Durst hat, dann kriegt man was zu trinken. Ja, was denn sonst? Wie er das gemacht hat, ja, das wüssten wir gerne. Aber über das Wie spricht die Bibel nicht. Es heißt auch nicht, dass Andreas sich einen Wolf geredet hat oder den Simon erst weich geklopft und ihm erst nochmal die Leviten gelesen hat, sondern er führt ihn einfach zu Jesus. Den Rest muss Jesus selber machen. Das ist eine wichtige Erkenntnis für die Mission. Wir sind Missionare der Liebe. Den Rest muss Jesus machen. Tja, und nicht jeder lässt sich zu Jesus führen. Simon lässt es zu, er ist offen für Jesus. Oftmals ist das aber nicht so. Viele Eltern haben sich bei ihren Kindern, bei Kollegen und Freunden, sogar beim eigenen Ehepartner lange vergebens darum bemüht. Man hat sonst eigentlich ein gutes Verhältnis miteinander, verbringt auch seine Freizeit gemeinsam. Aber bei Glaubensfragen, da schaltet der andere ab. Das ist traurig. Jesus selber hat einmal die Klage angestimmt, ich wollte euch zum Vater führen und ihr wolltet nicht. Wir stoßen auf eine geheimnisvolle Grenze, eine offene Frage, auf die es keine Patentantwort gibt. Aber wir sollten dranbleiben und das, was uns an Jesus wichtig ist, hochhalten, zeigen, dass es, ja besser, dass er uns wichtig, dass er uns konkurrenzlos wichtig ist. Und den Rest macht dann Jesus. Hört. Wenn Jesus einen Menschen ruft, dann beruft er ihn auch. Wenn Gott einen Menschen ruft, dann meint er ihn ganz, in Gänze, mit seinem ganzen Leben. Jesus gibt Simon deshalb zeichenhaft einen neuen Namen. Namen sind in der Bibel immer Programm. Simon bekommt mit dem Namen Petrus oder Kephas eine neue Lebensberufung. Wenn wir Jesus begegnen, erhalten auch wir eine neue Berufung für unser Leben. Denn wer den Ruf Gottes vernimmt, wird nicht nur die Welt, sondern auch sich selbst in einem neuen Licht sehen, im Licht des Evangeliums. Und das bringt dann neue Lebensaufgaben mit sich. Sie mögen rein äußerlich im Alten, in der alten Arbeitsstelle oder Schule erfolgen. Längst nicht jede Hinwendung zu Christus geht mit drastischen biografischen Veränderungen einher, wie sie Paulus, Augustin oder Martin Luther erlebt haben. Aber es kommt etwas Neues ins Alte. Suchen, fragen, finden, erkennen. Jesus erkennen, mich selbst erkennen und meine Lebensaufgabe erkennen. Das gehört alles zu dieser Neuorientierung hinzu. Manch einer muss diesen dritten Schritt noch für sich vollziehen. Ich glaube zwar an Jesus, aber ich weiß noch nicht, dass das auch etwas mit meiner Lebensaufgabe zu tun hat. Es hat etwas damit zu tun, denn Jesus will doch die Regie in meinem Leben übernehmen. Wem er die Gabe des neuen Lebens gibt, für den hat er auch eine Aufgabe. Eine neue Aufgabe haben auch unsere neuen Gemeindekirchenräte. Und interessant ist dafür die Tatsache, dass Nathanael zwar von Philippus, einem Anhänger Jesu, berufen wird, dass aber Jesus diese Berufung damit in Verbindung bringt, ihn schon zuvor gesehen zu haben. Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Also Jesus zeichnet sich in dieses Berufungsgeschehen quasi selbst als unsichtbaren Dritten ein. Und das, liebe Gemeinde, Kirchenräte, dürfen Sie auch für sich in Anspruch nehmen. Die Gemeinde hat euch gewählt, aber Jesus hat euch in diesen Dienst berufen. Denn die Kirche ist sein Haus. Sie ist kein Clubhaus, sie ist kein Verein. Und was wir hier tun, ist nicht beliebig, sondern folgt seinem Willen. Wir gehören dem, auf dessen Wort wir hier in der Kirche hören. Und die Kirche ist die Gemeinschaft derer, die auf sein Wort hören und darin auf den Meister selbst. Das bestimmt unsere Gemeinschaft, unsere Themen und unser Tun. Findet. Jesus trifft Philippus und der trifft, wie schon gesagt, auf Nathanael. Und das Ganze wird zu so einer Art Kettenreaktion. Nathanael bringt seine Vorbehalte auf den Punkt. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Hier lässt sich einerseits der übliche Lokalpatriotismus raushören, den wir auch von brandenburgischen Dörfern kennen. Die im Nachbardorf, die sind doch alle doof, oder? Aber in einem noch tieferen Sinne steht es für all unsere Ressentiments Gott gegenüber. Wenn Gott wirklich in diese Welt kommt, dann müsste diese Welt doch ganz anders aussehen. Dann dürfte es doch all diese Kriege, das Leid und die Naturkatastrophen gar nicht geben. Nazareth ist ja dadurch nicht spektakulärer geworden, dass Jesus daherkam. Wie reagiert der Jünger auf diesen Affront? Ganz interessant. Er beginnt kein Streitgespräch. Er bringt keine apologetischen Bücher herbei. Er nennt dem Skeptiker nicht 10 gute Gründe, um Christ zu werden. Stattdessen sagt er, wie er es bei Jesus erfahren hatte, komm und sieh. Ich verzichte darauf, dir den Glauben einzureden, dir meine Glaubensweise krampfhaft plausibel machen zu wollen, damit du dich am Ende überzeugt geschlagen gibst. Denn du sollst ja nicht geschlagen werden, sondern geliebt. Und Nathanael nimmt das Angebot an. Er geht und will sich die Sache ernsthaft ansehen. Super, das ist der Anfang. Er verschafft sich einen Eindruck und gibt Jesus eine Chance. Und dann kommt Jesus dazu. Er empfängt Nathanael mit einem guten, freundlichen Wort. Er lobt seine Aufrichtigkeit, seinen geraden Charakter. Er, der vermeintliche Nazarener, spricht Nathanael als Sohn Israels an und erweitert damit gleichsam die Perspektive seiner Sendung auf das ganze Volk. Und dabei knüpft er an seinen Namen an. Nicht? Name ist Programm. Nathanael heißt von Gott gegeben. Du, Nathanael, bist eine Gabe Gottes. Und er sagt ihm das auf den Kopf zu. Er stärkt diesen Menschen, weil er ihn als Geschöpf Gottes sieht. Er ist das auch mit all seinen Zweifeln. Und Nathanael staunt. Und aus diesem Staunen erwächst das Glaubensbekenntnis. Du bist der König, der Gottessohn. Johannes spricht nicht von großen Lehrdiskussionen, denn die Initialzündung zum Glauben geschieht nicht durch Beweisführung oder eine ausgefeilte Akquise oder Überwältigungsstrategie, sondern Menschen finden zum Glauben durch die persönliche Anrede Jesu, von Gott gegeben. Nathanael, was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du dich ihm überlässt? So spricht Jesus die unterschiedlichsten Menschen an und ruft sie in seine Nachfolge. Handwerker, Akademiker, Soldaten, alle Menschen können einen Platz in der Nachfolge finden. Der Himmel steht offen. Sie bleiben damit nicht dieselben. Der Blick der Liebe und die daran anknüpfende Anrede Jesu beinhaltet eine neue Berufung. Der Text schließt nämlich nicht von ungefähr mit einer Verheißung. Vom aufrichtigen Israeliten Nathanael wird nämlich die Brücke zum verschlagenen Stammvater Israels, zu Jakob, geschlagen. Es geht um die Nacht in Bethel, wo Jakob im Traum die Himmelsleiter mit den daran hinauf- und herabsteigenden Engeln schaut. Und als er aufwacht, ruft er erstaunt aus, hier ist das Haus Gottes und ich wusste es überhaupt nicht. Jesus will sagen, hier wird ein neues Kapitel über Gottes Volk aufgeschlagen. Über eurer Nachfolge wird der Himmel offen zu sehen sein. Der offene Himmel heißt konkret, ihr werdet Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott dort, wo ihr ihn gar nicht erwartet hattet. In Jesus. Denn Gott hat die Distanz überwunden. Gott kommt herab, er steigt herab an der Himmelsleiter und Gott teilt sich uns mit. Und das bleibt der offene Himmel über eurer Nachfolge. Das heißt nicht, ab jetzt schwebt ihr auf Wolke 7, aber es heißt, von jetzt an seid ihr nicht mehr allein. Wie hat das eigentlich bei euch angefangen mit Jesus? Oder fängt es heute an, heute neu an? Kommt und seht und findet und bleibt. Amen.